Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank euch Musikern. Wir werden euch nachher noch hören, auch beim Abendmahl freuen wir uns schon drauf. Ja, schon angeklungen, wir wollen heute das Abendmahl feiern, aber nicht nur feiern, sondern uns auch vom Predigttext mal ganz neu nochmal wieder drauf einstimmen lassen. Und ich habe uns eine Frage mitgebracht, schaut mal, was erwartet uns, wenn wir Abendmahl feiern? Was erwarten wir da eigentlich, was erwartet uns eigentlich, wenn wir das Abendmahl feiern? Wir feiern es ja als Gemeinde regelmäßig. Der Modus ist so, dass wir es dienstagabends auch immer wieder mal feiern. Da ist es so mehr im familiären Rahmen, wo wir im Kreise stehen und jeder bekommt Brot und den Kelch. Und wir feiern es so in dem Gemeinschaftsaspekt sehr stark. Und sonntagmorgens feiern wir es ja auch regelmäßig, dann allerdings in großer Runde, so auch heute. Ihr seht die vier Stationen und dann bekommt man den Kelch und das Brot gereicht und man sucht sich wieder einen Platz. Und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes bin ich aber doch konzentrierter, persönlicher auf Jesus ausgerichtet. So haben wir zwei verschiedene Modelle, einmal mehr familiär und hier mehr persönlicher, aber doch auch im Kreise der Gemeinschaft sonntagmorgens. Ich möchte einfach mal ganz kurz so in die Runde fragen, wie würdet ihr auf diese Frage antworten? Was erwartet uns, wenn wir das Abendmahl feiern? Ihr könnt mal 10 Sekunden nachdenken und dann haben wir 3 Blöcke und ich würde gerne aus jedem Block 1, 2 Antworten hören. Komm, ich fange mal bei euch da drüben an. Wie würdet ihr auf diese Frage antworten? Was erwartet uns, wenn wir Abendmahl feiern? Begegnung mit Jesus, ja. Ja, auch ein sehr wichtiger Aspekt, Gemeinschaft untereinander. Also einmal Begegnung mit Jesus, also Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft untereinander. Vielen Dank, dann kommen wir zum Mittelblock. Es kann auch was ganz Banales sein, wo er denkt, aber das hat ja manchmal auch eine richtige Wirkkraft dann, wenn man es erlebt. Was erwartet uns, wenn wir... Stärkung im Glauben höre ich hier vorne vom Josef, jawohl. Ja, Bewusstsein, was er für uns getan hat, vergegenwärtigen uns, sollen wir das immer wieder, ja. Jetzt Charlie, ich weiß nicht, zu welcher Gruppe hier rüber, die sitzt auf dem Sofa, weiß man. Du bist nämlich eine eigene Gruppe, dann machen wir es so, kommt also. Dann will ich aber 2 Antworten hören, 2 Personen. Bitte? Quality Time, jawohl, genau, ja. Kommt noch eine 2. Antwort vom Sofa? Erinnerung, ja. Wir sollen uns da immer wieder dran erinnern und es nicht vergessen. Genau. Ja, dann bleibt noch hier die Fensterfront. Ja, das ist ein bisschen schwer, weil schon so vieles genannt wurde, gell? Aber ich kommt noch was. Georgia? Nahrung und Heilung für Seele und Körper. Okay. Aha. Da kommt die Perspektive Ewigkeit mit rein. Sehr schön, Jochen. Ja, ihr merkt schon, ne? Also das ist eine Vielfalt an Eindrücken und an Möglichkeiten. Und es kam jetzt auch so in diesem kurzen Statements bei euch heraus. Aber in allem erwartet uns ja ein Herr, nämlich der Sohn Gottes, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Von daher müsste die Frage eigentlich mit dem nächsten Bild eher so lauten: Wer erwartet uns, wenn wir Abendmahl feiern? Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich diese Frage als erstes gestellt hätte, hättet ihr natürlich alle wieder gesagt, innerlich, klar, die Antwort kann nur Jesus heißen. Nicht wie in der Sonntagsschule, der Sonntagsschulmitarbeiter stellt eine Frage, der Willi meldet sich und sagt, so wie ich den Laden hier kenne, heißt die Antwort mal wieder Jesus. Ne? Und das legt sich ja immer so ein Stück weit nahe. Aber heute wollen wir mal ein bisschen tiefer hineinschauen, ja, dass Jesus uns erwartet beim Abendmahl. Und das ist das Größte, das Schönste und das Wertvollste überhaupt. Das möchte ich gleich vorne wegstellen und wir werden es ein klein wenig jetzt miteinander vertiefen. Man kann es jetzt theologisch angehen auf der einen Seite und Jesus einmal wieder vor Augen halten. Mit wem haben wir es denn da zu tun? Es ist Jesus Christus, der als Sohn Gottes auf diese Welt kam und der einst zu irdischen Lebzeiten vor 2000 Jahren seine Jünger dazu eingeladen hat, dieses Mahl mit ihm zu feiern. Wir können also an den erhöhten Christus denken, der jetzt vor dem Thron Gottes zu Rechten sitzt, dort sich für uns einsetzt als unser Hohepriester, sag's mal im alttestamentlichen Terminus, und der als erhöhter Christus seine Gegenwart zusagt, auch wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern, auch wenn wir ihn real nicht sehen können. Und wir können an Jesus Christus denken, der zukünftig, so wie es der Jochen gesagt hat, in einer von Gott festgezeigten Zeit ja wieder auf diese Erde kommen wird, als sichtbarer Herrscher und dann mit seiner Gemeinde eben das Mahl wieder zu sich nehmen wird. Also wir können es von dieser Seite angehen, von dem Theologischen. Und das ist beeindruckend, dass es uns neu zeigt, mit wem haben wir es eigentlich hier wirklich zu tun beim Abendmahl. Und das allein sollte uns schon berühren und bewegen. Aber wir können es noch von der anderen Seite anschauen, und das möchte ich heute gerne vertiefen, nämlich, dass wir mal das von der persönlichen Seite anschauen und einen Blick in das Herz Jesu werfen, als er nämlich mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Da öffnet er sich, er öffnet sein Herz, und auch die Worte, die er spricht, zeigen etwas, mit wem wir es hier persönlich zu tun haben. Hören und lesen wir einmal Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 1. Da heißt es, ihr könnt hier vorne mitlesen, als die Stunde kam, setzte Jesus sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Dann nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Die Jünger fingen an, sich untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Und ein klein wenig weiter im Text. Jesus spricht später dann zu Simon. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, Petrus, ich sag dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Unser heutiges Bibelwort zum Thema Abendmahl gibt sehr eindrücklich und persönlicher Weise Aufschluss, in welcher Weise uns Jesus beim Abendmahl erwartet. Oder was uns von ihm erwarten darf. Ich möchte uns einige Aspekte herausgreifen, den ersten gleich vorneweg nennen, mit dem nächsten Bild. Jesus Christus, der sich stetig nach dir und nach mir sehnt. Den dürfen wir erwarten, auch heute in diesem Abendmahl. Mich hat herzlich verlangt, das Passahmahl mit euch zu essen. Das sagt Jesus ausschließlich zu seinen Jüngern, mit denen er sich versammelt hat. Das posaunt er nicht in die Stadt Jerusalem hinein, sondern hier geht es ihm ja eine Herzenssache mit den Menschen, die ihm nachfolgen, die bei ihm sind. Wisst ihr, die ersten Worte Jesu, als er mit seinen Jüngern am Tisch sitzt und die Vorbereitung des Abendmahls abgeschlossen sind, sind ja nicht die Einsetzungsworte, die wir alle kennen und von denen wir wissen und die wir nachher auch hören werden. Die ersten Worte Jesu sind, wisst ihr was, meine Jünger, ich öffne euch mein Herz, mich hat's herzlich verlangt. Dieses Mal, diese Zeit jetzt mit euch zu haben. Und da schwingen schon so manche Aspekte, die ihr vorhin genannt habt, wie Gemeinschaft, wie Begegnung, wie Stärkung, wie Nahrung, Zusammensein. Das spielt hier alles schon so mit hinein in diesen Satz, nicht? Das ist Sehnsucht Jesu nach uns. Diese Worte haben es in sich, weil sie uns einen Einblick in das Herz Jesu geben. Und das Schöne ist, wenn man das jetzt mal genau untersucht, dieses kleine Satzteilchen, dann wird es ja verdoppelt und die Verdoppelung verstärkt also das, diese Sehnsucht. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Zweimal wird dieser griechische Begriff hier verwendet. Das heißt, diese Sehnsucht wird verstärkt Jesu hier in seiner Sprachformulierung, in welche Worte er wählt. Und dann wird das intensiv damit ausgedrückt. Und das sind die ersten Worte Jesu. Und jetzt möchte ich mal vertiefend darauf uns noch ein klein wenig hinstoßen. Wann, zu welchem Zeitpunkt in der Beziehung zu seinen Jüngern hat Jesus diesen Sehnsuchtssatz, den wir gerade angeschaut haben, denn gesagt? Zu welchem Zeitpunkt in der Beziehung zu seinen Jüngern hat er diesen Sehnsuchtssatz gesagt? Er hat ihn nicht gesagt in der ersten Zeit, in der er mit seinen Jüngern unterwegs war, als er sie gesammelt hat, berufen hat. So in der Anfangseuphorie einer neuen Gemeinschaft, wo man unterwegs ist. Sondern Jesus sagt diesen Satz nach 3 langen Jahren täglichen Umgangs mit seinen Jüngern, wo man das Alltagsleben mit allen Höhen und Tiefen und allen Macken und allem Schönen, was jeder Einzelne in der Persönlichkeit mitbringt, erlebt, durchbuchstabiert und zusammengehalten hat. Erst nach circa 1100 gemeinsamen Tagen und Nächten, ich habe mal ein bisschen gerechnet, nach circa 26.280 Stunden, so Pi mal Daumen, wo man Schritt und Tritt miteinander unterwegs war, 3 Jahre lang intensive, volle Erlebnisse, wo Jesus viel Geduld aufbringen musste für seine Jünger, das wissen wir, und wo sie ihm so manches Kopfzerbrechen bereitet haben. Und dann sagt Jesus gegen Ende, kurz vor seinem Ableben auf dieser Erde am Kreuz, mich verlangt es, ich sag mal fast gar noch, immer noch herzlich mit euch dieses Mal zu feiern. An meiner Liebe zu euch hat sich im Laufe der 3 Jahre nichts geändert. Erstaunlich, oder? Ich habe gerade mal so Gedanken gesponnen in der Vorbereitung, 3 Jahre so intensiv miteinander unterwegs zu sein. Wie geht es oft uns damit? Da schleicht sich dann so eine Routine ein, oder? Aber Sehnsucht ist vielleicht schon verblasst. Vielleicht auch eine Abgebrühtheit gegenüber der Jüngerschar, die halt so oft versagt und nicht richtig in die Pötte kommt. Vielleicht schleicht sich aber auch eher eine Gleichgültigkeit ein und verdrängt die Sehnsucht. Oder sogar Resignation, die haben mich so oft nicht verstanden. Jetzt feiern wir halt auch noch das Abendmahl. Aber große Hoffnung habe ich in meinem Kreis nicht mehr. Wisst ihr, das verdrängt alles die Herzenssehnsucht. Aber die Liebe Jesu kennt keine Abnutzungserscheinungen. Und das gilt auch für deine Beziehung zu Jesus. In der Beziehung zu Jesus, egal wie, wenn du dein Leben so Revue passieren lassen würdest, als in der Jüngerschaft mit Jesus. Die Liebe Jesu, da kann passiert sein, was will, sie kennt keine Abnutzungserscheinungen für dich als Person. Es mag sein, dass er nicht alles toleriert und für gut heißt, sicherlich, was wir getan haben, unterlassen haben. Aber die grundsätzliche Liebe zu dir als Person bleibt bestehen. Das ist das Wunderbare, oder? An dieser Sache. Er sehnt sich stetig von Herzen nach dir und nach mir. Wie gut, dass sich die Liebe Jesu nicht aufbraucht. Denk mal darüber nach. Wo würden wir sein in der Beziehung mit Jesus, wenn sich seine Liebe zu uns im Laufe der Jahre aufbrauchen würde oder müsste? Kann dich das jetzt einfach kalt lassen, was wir eben versucht haben, miteinander zu erkennen? Kann mich das unberührt lassen? Ich habe für mich ein Gebet formuliert, das möchte ich euch gerne vortragen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe mir gegenüber keine Abnutzungserscheinungen kennt. Das will ich neu schätzen lernen. Danke für diese sich nicht verbrauchende Liebe mir gegenüber. Das tut so gut. Das ist so wichtig, denn ich habe das so nötig. Herr, ich will es mir neu zusagen lassen, gerade wenn wir jetzt heute auch Abendmahl feiern. Danke, dass es dich herzlich verlangt, mit mir heute das Abendmahl zu feiern. Amen. So sei es und so ist es. Die Liebe Jesu braucht sich nicht auf. Aber diese nicht aufbrauchende Liebe Jesu, die geht noch tiefer. Das Herz Jesu sehnt sich nicht nur, sondern es verzehrt sich auch geradezu leidensvoll für dich und für mich, für seine Jünger. Schau mal, wie dieses kleine Sätzlein ja weitergeht. Da heißt es, mich hat herzlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Wer erwartet uns also, wenn wir das Abendmahl mit Jesus feiern? Es erwartet uns der Herr, der sich leidensvoll für dich und mich verzehrt, oder wir könnten auch sagen, hingibt. Jesus ist also nicht nur voller Leidenschaft für die Begegnung mit dir, für die Gemeinschaft, sondern er ist auch voller Leiden um uns, ehe ich leide. Wollen wir mal ein paar Minuten nehmen, um das Leiden Jesu mal neu wieder zu erfassen oder annähernd mal versuchen wieder wahrzunehmen. Jede Abendmahlfeier nimmt ja auch darauf Bezug, nicht? Für euch gegeben, für euch vergossen. Das Leiden Jesu spitzt sich ja regelrecht hierzu, wo das Abendmahl des Kreuzes geschehen dann abdeckt. Ich möchte uns mal einladen, für ein paar Minuten uns zu vergegenwärtigen, was alles drinsteckt, wenn Jesus sagt, ehe ich leide. Schaut mal, ich habe eine Skulptur gefunden. Ich weiß nicht, wer kennt die vielleicht? Hier, links. Der gemarterte Christus von Guido Rocha. 1975 hat er diese Skulptur erstellt. Hat die jemand schon mal gesehen? Oder ist sie im... Nee? Vielleicht, wenn man in Südamerika unterwegs ist, ist ein Brasilianer? Gut. Also ich habe die gefunden schon vor Jahren. Ich habe sie für mich abgespeichert. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Skulptur geht. Ich habe sie jetzt nicht ganz so groß gemacht. Aber wenn man sie so richtig groß anschaut, dann erschrickt man. Weil sie sich so ganz anders von dem unterscheidet, wie wir Kreuzesdarstellungen haben. Ich möchte euch gerne ein Zitat geben, wie das beschrieben wird. Der Künstler Guido Rocha verfremdet durch seine Darstellungsweise die Gestalt des Gekreuzigten erheblich. Sie wirkt dadurch ein Stück weit befremdend auch auf uns. Dennoch kommt in diesem Kunstwerk wie sonst kaum der Schrecken, der Schmerz und die Ohnmacht des Gekreuzigten deutlicher zum Ausdruck als in den traditionellen Kreuzesdarstellungen. Das Kreuz ist nicht groß sichtbar, umso mehr die Anwesenheit Christi am Kreuz. Das fast unerträgliche Gesicht des sterbenden Christus ist für Rocha kein Bild von Abscheu, sondern, so paradox es klingt, ein Gesicht der Hoffnung. Warum? Es ist der für uns gemarterte Christus. Zitat Ende. Wie gesagt, man muss jetzt diese Skulptur nicht mögen. Aber sie kann dienlich sein, wenn wir uns mal neu mit dem Leiden Jesu beschäftigen wollen und diese Worte neu hören, dass er sagt, mich verlangt mit euch das Abendmahl zu feiern, aber es ist in Verbindung mit ganz viel Leiden. Ehe ich leide. Schauen wir also mal im Angesicht der Skulptur einmal neu auf das Leiden Jesu. Ich möchte uns ein sechsfaches Leiden Jesu ganz kurz vorstellen, so stichpunktartig aufzeigen, damit uns das mal neu wieder vor Augen steht. Und wir werden als Vorbemerkung sehen, dass die einzelnen Leiden Jesu an Intensität zunehmen, weil es ein Weg zum Kreuz ist, dass manche Leiden, die Jesus ertragen hat, uns nicht fremd sind, weil sie einfach menschliche Leiden an sich sind. Aber es gibt auch Leiden, die konnte nur der Sohn Gottes tragen und ertragen. Und das ist befremdliche Christusbild, das nehme ich jetzt mal wieder raus in den nächsten Folien, damit die Worte wirken und wir noch das Christusbild nicht abgelenkt sind. Aber am Ende kommt das Christusbild hier wieder, das wir sehen können. Also, schauen wir mal das sechsfache Leiden Jesu an. Der erste Gedanke, Jesus Christus, der sich leidensvoll verzehrt, ehe ich leide, heißt, ehe ihr mich enttäuscht. Wir wissen alle, wir haben es vorhin auch gelesen, dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Kurze Zeit nach dem Abendmahl. Oft entgeht uns aber, was Lukas berichtet, als Jesus diese dreifache Verleugnung wahrnimmt. Da lesen wir in Lukas 22, Vers 61, also im weiteren Verlauf unseres Kapitels. Und Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Jesus drehte sich um und sah Petrus an, nachdem er ihn gerade dreimal verleugnet hatte. Auch für Jesus mag dies eine Enttäuschung gewesen sein. Sicherlich in einer anderen Art und Weise, wie Enttäuschungen für uns, wenn Menschen uns enttäuschen. Weil Jesus schon darum wusste, und hat es ihm ja schon vorhergesagt. Aber allein, dass Jesus sich umdreht zu ihm und ihn ansieht, Gemeinschaft sucht, Verbindung sucht, da merkt man schon, dass hier auch eine Herzenssache für Jesus ist. Wie reagieren wir, wenn Menschen uns enttäuschen? Das habe ich dir doch gleich gesagt. Ich habe es kommen sehen. Letzte Mal auf mich gehört. Oder? Er kennt diese Reaktionen. Wie enttäuschend ist es auch vielleicht für dich gewesen, wenn ein Mensch, ein guter Bekannter, ein Freund, ein Partner, wie auch immer, dich nicht mehr kennen will, so wie Petrus Jesus nicht mehr kennen wollte. Wenn jemand dich einfach links liegen lässt, weil du jetzt nicht mehr in seinen Lebensplan passt oder weil er einfach dich vergisst, um seine Haut, um sein Ansehen oder seinen Job in der Firma zu retten und zu bekommen. Schon erlebt? Jesus hat es auf jeden Fall erlebt an dieser Stelle. Ein zweites Leiden, Jesu. Ehe ich die Bosheiten der Gegner ertrage. Die Bosheiten der Gegner, ganz kurz in Stichpunkten. Peinliche, demütigende Verhöre, Geiseln und Verspotten, Anspucken und Verhöhnen, lächerlich machen, zur Schau stellen. Lest nach in Lukas 23. Nichts bleibt Jesus erspart. Das volle Programm an menschlicher Bosheiten prasselt auf ihn in kurzer Zeit nieder. Aber mich verlangt es aber, mit euch zu feiern, ehe ich diese Bosheiten der Menschen konzentriert ertragen muss. Gefolgt vom nächsten Leiden, das wäre das dritte, ehe ich körperliche Qualen erdulde, da muss ich euch nichts groß sagen, das wisst ihr, dass man am Kreuz große körperliche Qualen erdulden musste. 3 Zimmermannsnägel haben schon ausgereicht, 2 Balken ans Kreuz geschlagen, ruckzuck aufs Kreuz hochgezogen, da sind meistens schon die Gelenke ausgekugelt bei den Armen. Dadurch wird der Atem flacher, der Herzschlag wird schneller. Alles schmerzt so schmerzlich. Und dann noch zu wissen, jetzt wünsche ich mir eigentlich einen schnellen Tod hier am Kreuz, aber zu wissen, dass genau das nicht eintritt. Das hat doch jeder gewusst, der zum Tode am Kreuz verurteilt wurde. Und deshalb haben die Römer ja wer das römische Staatsrecht hatte oder Bürgerrecht hatte, der durfte ja nicht gekreuzigt werden. Genau aus diesem Grund. Weil es keinen Sudden Death am Kreuz gibt, sondern tröpfchenweise, wie der römische Dichter Cicero es gesagt hat, tröpfchenweise wird die Seele des Gekreuzigten ausgehaucht. Und das hat man bewusst so gewählt, auch bei Jesus. Stundenlang, tröpfchenweise aushauchen, so war es bei Jesus. Das vierte Leiden, neben den körperlichen Schmerzen, ehe ich seelische Schmerzen ertrage. Ja, mit Jesus hängt ein Mensch am Kreuz und zugleich hängt der Sohn Gottes am Kreuz. Das unterscheidet diese Kreuzigung von allen anderen Kreuzigungen damals. Weißt du, was damit ausgedrückt wird, wenn man so zwischen Himmel und Erde hängt? Du Mensch gehörst nicht mehr zu uns Menschen, deshalb hängen wir dich ja ans Kreuz, weg von der Erde. Du bist kein Erdenmensch mehr für uns. Wir stoßen dich aus. Du gehörst nicht mehr auf diese Erde zu uns. Aber für Jesus heißt es auch, als Sohn Gottes gehöre ich nicht in den Himmel. Und die Menschen auf der Erde haben gesagt, du bist auch nicht Gottes Sohn, du bist eher ein Gotteslästerer. Heimatlos bist du. Du gehörst weder noch auf die Erde noch in den Himmel. Wenn du schon der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch deinen Engeln, dass sie kommen und dir helfen und dich vom Kreuz erlösen. Aber der Himmel schweigt und Jesus schweigt. Ausgestoßen, niemand will diesen Todgeweihten gerade haben. Welch ein Leiden, den man da ins Auge sehen muss. All das bleibt Jesus nicht erspart. Und dann das folgende, das fünfte Leiden, ehe ich die Weltschuld am Kreuz trage. Das ist uns ja als Christen auch bekannt. Jesus trägt die Schuld dieser Welt. Johannes hat schon gesagt, als Jesus gerade losgelegt hat, damals öffentlich zu wirken, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und das wird die Weltschuld tragen. Er trägt die Weltsünde. Das war schon lang klar, von Anfang an bis zum Ende. Und am Kreuz ist es so. Paulus schreibt in den Kolossen, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, der uns vor Gott angeklagt hat und hat ihn ans Kreuz genagelt und damit ausgelöscht. Deine und meine Schuld hängt am Kreuz. Die ganze Weltschuld hat Jesus am Kreuz getragen. Das heißt, da hängt nicht nur die Holztafel mit den Initialen in Inri, sondern geistlich gesehen hängt mein Schuldbrief, dein Schuldbrief, die Schuldbriefe der ganzen Welt. Welch ein Leiden als Sündloser unter Schuld anderer zu leiden und sie tragen zu müssen, aushalten zu müssen, als Unschuldiger Schuld auf sich zu nehmen. Welch eine Liebe. Das kann kein Mensch, das kann nur der Sohn Gottes. Also das heißt, Jesus starb wegen unserer Schuld, aber er starb auch für unsere Schuld. Das kann nur der Sohn Gottes. Und jede Abendmahlsfeier vergegenwärtigt uns das. Und ein Leiden muss jetzt noch genannt werden, das sechste. Und ich glaube, das hat Jesus am meisten zugesetzt, am tiefsten getroffen. Obwohl er wusste, dass es nötig war, um die Menschheit zu retten, um dir und mir einen Weg zu Gott zu bahnen. Muss ich das aushalten? Muss ich dieses Leiden ertragen? Aber es war für ihn das Schwerste, sicherlich. Ehe ich ertragen muss, von Gott, dem Vater, oder ich sage es persönlich, meinem Vater verworfen zu werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eines der sieben Worte Jesu am Kreuz. Von Gott, dem Vater, verlassen zu sein, von Gott, dem Vater, verworfen zu sein, das durchbohrt sein Herz, das trifft ihm am härtesten. Gerade wenn wir uns vor Augen halten und jetzt so die Evangelien durchblättern würden, wie intensiv Jesu zu seiner Erdenzeit die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, gepflegt hat. Wie eng er mit ihm unterwegs war, wie sie sich immer abgestimmt haben. Ne? Ich kann nichts tun, außer es ist mir vom Vater gegeben. Ich und der Vater sind eins. Da hat kein Blatt dazwischen gepasst. Und jetzt, mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Doch er muss diese Gottverlassenheit ertragen, damit wir unsere Gottverlassenheit verlassen können. Das ist der Tausch an dieser Stelle. Er muss die Gottverlassenheit ertragen, damit wir unsere Gottverlassenheit verlassen können und zu Gott zurückfinden. Soweit einmal das Leiden Jesu in aller Kürze. Und ich hoffe, ihr wart von A bis Z noch so ein bisschen dabei. Aber auf diesem Hintergrund dieses sechsfachen Leiden Jesus, dieser grausamen Skulptur, die jetzt wieder eingeblendet wird, möge es dir und mir neu unter die Haut und durchs Herz gehen, wenn Jesus auch heute sagt, das ist mein Leib für dich gegeben. Das ist mein Blut, das ich für dich vergieße. Und ich habe Sehnsucht, mit dir heute dieses Abendmahl zu feiern. Und jetzt erlaubt mir zum Schluss noch das eine, und da möchte ich jeden ganz persönlich mit du ansprechen. Du, du, du und du, du, du und auch du. Und ich bin auch euer Du. Möchte ich uns ganz persönlich ansprechen. Finde du Trost, finde du Kraft, neue Zuversicht darin, wie Jesus mit einem Jünger umgegangen ist. Beispielhaft umgegangen ist. Und es wird uns hier in Lukas 22 berichtet, mit Simon Petrus. Dieser Simon Petrus, der Jesus so von Herzen gerne gefolgt ist, ein eiferer, ein begeisterter Nachfolger Jesu war und der so oft gefallen ist, gestolpert ist. Und beim Abendmahl dürfen wir Jesus auch erwarten, das wäre der dritte Gedanke mit dem nächsten Bild, als jemand, der Verständnis für dich aufbringt, der Verständnis für uns aufbringt. Halte deine Lebenssituation, deinen Zustand als Jünger Jesu, als Jüngerin Jesu gerade mal vor Augen. Wie zufrieden, wie unzufrieden bist du damit? Wie viele dunkle Flecken siehst du? Wie viel Scheitern? Wie viel Fallen? Wie viel Freuden siehst du? Wenn ich mach mal die Daumenbewegung für dich innerlich, so, so oder dazwischen. Mach das einfach mal für dich. Und dann sagt Jesus, ich habe Verständnis genau für das, wie du den Daumen jetzt gerade ausgerichtet hast in der Beziehung zu mir. Ich habe dafür Verständnis. Schau, wie es beim Simon war. Simon, ich habe für dich gebeten. Glaubst du, dass Jesus für dich betet? Jesus betet für dich, auch in dieser Stunde, möglicherweise. Setz mal deinen Namen ein. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Dieser kleine Satz, was beinhaltet der nicht alles in der Beziehung von Jesus zu dir? Der ist so tröstlich, der ist so hoffnungsvoll, da steckt so viel drin. Erstmal, dass Jesus dich sieht in deiner Situation und dich nicht verurteilt. Zweitens, dass Jesus Verständnis für dich aufbringt, ist schon angeklungen. Drittens, dass er dir zutraut, dass du dich veränderst aufgrund seiner Liebe. Wenn du dann umkehrst. Jesus traut dir zu, dass du umkehren kannst und umkehrst. Das ist doch toll, wenn jemand der eigentlich auf einen schimpfen könnte oder sagen könnte, sag mal, das habt ihr schon so oft gesagt, immer wieder das Gleiche und du fällst. Er traut dir es trotzdem immer zu, dass du dich verändern kannst. In seiner Liebe und mit seiner Hilfe. Und Jesus bereitet eine bessere Zukunft für dich vor. Dann stärke deine Brüder. Er sagt dem Petrus jetzt schon, ich habe eine Aufgabe für dich. Und da lohnt es sich, dass du die ergreifst, dass du die entdeckst. Und die dich rausholt aus deiner Situation. Und wo du neu segensreich gebraucht wirst. Neu segensreich für mich unterwegs bist. Also was erwartet uns, wenn wir gleich das Abendmahl feiern? Ich fasse es zusammen, habt ihr diese drei Punkte. Jesus Christus erwartet dich ganz persönlich, der sich stetig nach dir und nach mir sehnt. Lass die Sehnsucht Jesus dir mal neu zusprechen. Seine Liebe braucht sich nicht für dich auf. Der sich leidensvoll für dich verzehrt hat, auch Ausdruck seiner Liebe zu dir. Und drittens, der auch heute Verständnis für deine Situation aufbringt und sagt, mich verlangt's herzlich mit dir das Abendmahl zu feiern. Mit diesem Jesus wollen wir uns neu connecten, wie man heute so schön sagt, nicht? Verbinden. Jetzt berede mal mit ihm, was dich so bewegt. Danke für das, was dir neu wichtig geworden ist heute Morgen. Und lass dich nachher stärken im Abendmahl, das wir gemeinsam feiern. Momente der Stille können sehr wertvoll sein, eine große Kraftwirkung haben. Sie werden ein wenig instrumental jetzt untermalt und dann feiern wir nachher miteinander das Abendmahl. Amen. So sei es und so ist es.